herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Auch darf man heute ruhig sagen, buongiorno, ihr Landratten.
Buongiorno, ihr Landratten.
Okay. Max ist an meiner Seite. Ja, wir haben Part 2 von unserer Prosecco-Folge.
Genau. Ja, auch von mir ein Buongiorno.
Buongiorno.
Oder ein Grüß Gott oder Servus. Und,
ist ja fast schon Italien.
Das, München gilt doch immer als nördlichste Stadt Italiens. Nein.
das ist jetzt hart. hoffentlich werden wir nicht gesteinigt dafür.
Ja, die Münchner fahren ja auch gerne dort runter. Über den Brenner ist man ja auch relativ schnell dann in Italien am Gardasee und so weiter. Und man ist auch eben ganz schnell im Valdo Biadene, da wo der Prosecco herkommt. Und heute der versprochene Teil 2 unserer Prosecco-Doppelfolge. Und naja, hoffentlich heute mit dem guten Stoff.
Also, weil, das hoffe ich auch.
Letzte Woche war ja schon ein bisschen ernüchternd, diese einfachen Supermarkt-Prosecchi. Ich fand ja den von Aldi nicht schlecht. Du warst eher, nee, lass mich bloß in Ruhe mit dem Zeug.
Bin gespannt, wie es heute wird.
Ja, ich bin gespannt, wie es heute geht. Also heute beschäftigen wir uns mit dem hochwertigen Prosecco. Wir haben wieder 3 Flaschen für euch. Zwei davon sind jetzt eben aus diesem Kerngebiet, aus dem Valdo Biadene DOCG, also haben jetzt diesen höchsten Schutz. Auch das dritte Produkt kommt aus dieser Region, hat aber eben nicht den Prosecco-Aufkleber, darf sich auch nicht Prosecco nennen, weil wir haben eine Rebsorte drin mit 20%, die nicht zugelassen ist.
Was ist das für eine Rebsorte?
Prosecco-Erzeugung, das ist unser Riesling.
Deutscher Riesling. Oder ist es dann italienischer Riesling?
Italienischer Riesling, also in der Region gewachsener Riesling. Also mit dem Produkt würde ich auch sagen, fangen wir an. Es ist die Gold-Cuvée, heißt sie. Venti 2, also Venti, was Venti. Ist denn 2 auf Italienisch?
Due.
Venti Due, ja. Also ich vermute mal, dass sich dahinter wahrscheinlich der Jahrgang 22 verbergen soll. Das könnte ich mir jetzt vorstellen.
Okay.
Und es ist eben 80% diese Prosecco-Rebsorte Clara und 20% ist dann Riesling.
Wow, das ist ja super. Ich freue mich total.
Und wenn du dich an letzte Woche erinnerst, wir haben jetzt hier einen Vino Spumante.
Oder? Das heißt, der ist auf natürliche Weise entstanden.
Die Gero.
Die Gero.
Die Kohlensäure.
Die Kohlensäure, ja.
Genau. Es ist jetzt hier nicht abzuleiten von der Flasche, ob das Ganze im Tank oder in der Flasche passiert ist. Da die hochwertige Reformflasche nicht draufsteht, gehe ich davon aus, dass sie im Tank.
Okay. Das heißt, die schreiben es dann auch drauf, wenn es.
Letzte Flaschengärung ist, schreiben sie es dann drauf. Da haben wir ja diesen, wenn es diese traditionelle Flaschengärung ist, haben wir auch den Fachbegriff Refermentazione in Bottiglia. Ich habe das letzte Woche.
Du bist eher so mit deinem Akzent eher so in die spanische Richtung, habe ich das Gefühl. Du bist. ja. Du musst mehr sprechen aus der, weißt du,
ich muss mehr die Hände
der Gestikulierung ist eine ganz wichtige Parte. Nein, aber Spaß beiseite noch. Ich hatte das klar, habe ich in der letzten Woche schon gefragt. Jetzt haben wir ein Drahtgeflecht. Das heißt, wir fallen hier unter die Sektsteuer, richtig?
Das ist korrekt.
Das heißt, was kostet uns dann jetzt so eine Flasche, die du aufziehst?
Wir sind jetzt gerade bei diesem Produkt.
Oh, die sieht aber auch cool aus, die Bulle.
Es sieht gut aus, ist so ein bisschen bauchiger als jetzt die meisten Champagnerflaschen oder so, wie man sie kennen würde. Passt also ganz gut zu unseren beiden Bäuchen hier.
Und, du musst das nicht immer erwähnen.
Die Leute kennen uns.
Also, ja,
das ist kein Geheimnis.
Naja, wir essen und trinken einfach gerne. Und ich meine, das sieht man dann, der Körper zeigt es ja auch nach Haus. Und von guten Menschen muss es grundsätzlich viel geben.
Genau. Der Meinung bin ich auch. Und wir haben hier jetzt einen Preis von 12,90 €.
Das ist ja noch vertretbar.
Ist vertretbar, ist aber schon ungefähr ja fast 4-mal so viel wie bei den Einstiegsprodukten.
Die wir letzte Woche gemacht haben, ja.
Und wir haben jetzt hier eben 80% Clara, 20% Riesling. Und der Produzent ist Borgo Molino.
Borgo Molino, der gefällt mir. Aber die Flasche sieht echt cool aus, das muss man ehrlich sagen. auch, ja, also kann ich erstmal nichts sagen. Lass uns mal probieren.
Das machen wir. Prost.
Ja, ja, also sehr spritzig.
Es hat deutlich mehr Geschmack als das, was wir
haben. Deutlich mehr Geschmack.
Es ist so das, was ich auch immer so ein bisschen mit Prosecco verbinde, dieses weiße Blüten, es ist fruchtbetont, es ist jetzt auch nicht ultra komplex, das muss man auch sagen. Es hat eine schöne Spritzigkeit. Wir sind hier sicherlich am oberen kategorischen Ende der Kategorie Brüt, also so wahrscheinlich bewegen wir uns hier irgendwie bei 10 Gramm Restzucker oder so. Also es ist jetzt sicherlich nicht das Produkt, was ultra trocken daherkommt, aber also ist mir auf jeden Fall jetzt schon lieber als alle drei Produkte von letzter Woche zusammen. Also das ist...
Bin ich voll bei dir, ganz ehrlich. Mir ist ein Tacken zu sauer tatsächlich, aber geschmacklich schon mal interessanter.
Und was man eben auch merkt, und das ist ja schon auch durch das Drahtgefecht und dadurch, dass es das Spumante ist und kein Frissante, wir haben hier eben eine deutlich intensivere Kohlensäure. Mhm. Es ist deutlich prickelnder.
Und feinere Ballage.
Es ist eben einfach eleganter. Es wirkt nicht so plump wie die Produkte von der letzten Woche.
Und farblich sieht er auch etwas besser aus als die von letzter Woche, wenn ich mich recht erinnere.
Die waren ja eher leicht gefärbtes Wasser. Hier haben wir eine typische Schaumweinfarbe. Es ist dieses ja grüne, apfelige.
Ja, Apfel würde ich auch direkt sagen. Das ist, wenn die Nase reinlässt bei den
anderen. Ja, aber auch von der Farbe her. Auch von der Farbe geht es ja in so eine Apfelschale. Eher so ein bisschen zitrisch oder so ein ganz helles Grün-Gelb ist das, aber es hat auf jeden Fall deutlich mehr Farbe als letzte Woche. Und die Aromatik, das ist Apfel pur mit ein bisschen Zitrus unterlegt und aber eben ganz viel diese weißen Blüten. Also ja. so fast schon ein bisschen Holunderblüte, finde ich ganz, ganz typisch.
Man muss eins vielleicht sagen, jetzt haben wir den ersten gerade aufgemacht. Und da sprechen wir jetzt schon über Geschmack. In der letzten Folge haben wir gar nicht über Geschmack gesprochen.
Wie gesagt, dass es nicht schmeckt.
Ja. Also ich glaube, ich mehr als du, aber wir sprechen jetzt ja deutlich mehr schon zu Anfang über Geschmack. Ja, wir haben hier auch 11,5 Volumen, also auch etwas mehr Alkohol im Vergleich zu den günstigeren Varianten. Und die Frage ist von der Produktion her, kannst du da vielleicht nochmal uns was dazu sagen? Wird das dann, ja, ich weiß nicht, besser selektiert, besser sortiert? Warum ist das jetzt, warum schmeckt das jetzt auf einmal?
Es ist einfach sicherlich das deutlich bessere Traubenmaterial. Wir sind jetzt eben in diesem Kerngebiet der Prosecco-Region, in diesem 4.500 Hektar Kerngebiet, wo dieses Weingut Borgo Molino zu Hause ist. Ich habe dir ja vorhin auch ein paar Bilder gezeigt. Das ist wirklich traumhaft schön
dort. Ja, sind absolut.
Sehr bewachsene Hügel mit, auf dem einen oder anderen steht dann auch so eine kleine alte Ritterburg oben drauf. Du hast ganz viel Terrassenanbau.
Was ganz Cooles gesagt, kannst du nicht mit dem Traktor hin.
Kannst du nichts mit dem Trecker machen, musst du alles mit der Hand machen. Das Ganze ist tatsächlich seit 2019 auch UNESCO-Weltkulturerbe, weil es einfach auch so eine besondere Region ist. Und dann wird auf dem Weingut wahrscheinlich auch, es ist ein Weingut, das sind Trauben, die von dem Weingut erzeugt wurden. Das ist Borgo Molino, wir reden hier über ein 150 Hektar Weingut. Das ist jetzt auch nicht klein, aber es ist jetzt auch nicht riesig. Die erzeugen gute Qualitäten. Sitzen, wie gesagt, im Herz dieser klassischen DOCG-Region, dem Valdo Biadene, und haben wirklich einfach, betreiben hier dann schon einfach eine Art Handwerk, was sie perfekt beherrschen. Und es ist, die werden ja jetzt auch nicht nur 100.000 Flaschen von produzieren. Also wir müssen, wir reden hier sicherlich auch über ein, wenn nicht sogar 2 Millionen Flaschen und vielleicht sogar noch mehr. Aber es ist einfach deutlich besseres Grundmaterial und dann auch noch deutlich besser verarbeitet.
Gut, du hattest 12,99 gesagt, glaube ich. Ne?
12,90.
12,90. Wo kriegt man denn den Stoff?
Das findet man bei verschiedenen Online-Händlern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade die Seite von unseren Freunden Lohnberg, Gute Weine, ja. Offen. Da findet man das zum Beispiel und da kostet er eben gerade 12,90 €.
Was definitiv ganz angenehm ist. Ich würde mal sagen, so Balkonien.
Balkonien kannst du schon wirklich so als Aperitif trinken. Ich weiß jetzt nicht, ob man da schon was essen zu.
Nee, dazu brauchen wir nichts. So Austern könnte man vielleicht auch essen. Weißt du, so zum Schlürfen.
Ja, so ein kleines
bisschen Snack, was Salziges.
Ich würde aber auch jetzt schon so weit gehen, das wäre auch deutlich zu schade, das in den Aperol zu kippen.
Ne? Ja.
Also das wäre, macht...
Nö, das muss nicht sein. Das machen wir nicht. Wir trinken das mal aus und gehen dann, ich glaube, einen Schritt weiter, oder?
Genau.
Auch 11,5 Volumen sehe ich gerade hinten auf der Flasche.
Genau, es ist jetzt der gleiche Produzent. Es ist wieder dieses, das Weingut Borgo Molino, aber jetzt eben mit ihrem
DOCG.
Valdo Biadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry.
Was heißt denn Superiore?
Das ist nochmal eine spezielle Ausselektionierung der Region. Und das ist jetzt, das ist schon wahrscheinlich die absolute, also das ist schon so, muss man sagen, wahrscheinlich eine mit der besten
Prosecco. Sag mal direkt einen Preis.
Kostet genau das gleiche wie die andere Cuvée, auch 12,90 €.
Echt? Ja. Aber die Flasche sieht noch edler aus. Also das erinnert mich eher an Champagner. Tatsächlich, also von dem Stagnoli her. Hier sind wir so ein bisschen, ja, wobei das ist auch Champagner. Also es ist, und hier oben bei der ersten Flasche ist ja auch nochmal sowas rein imprägniert ins Glas oder
reingefräst, rein Rahmen nochmal.
Ja.
Das werden wir hier sicherlich auch gleich finden. Und hier siehst du jetzt schon mal wieder den Unterschied. Hier ist jetzt diese DOCG-Banderole. Und wenn du dich an letzte Woche erinnerst, da war die ja so blau-weiß.
Genau.
Und DOCG ist in Italien immer so braun-weiß. Also es ist so ein bräunliches Grün, hat dieser Streifen dann. Somit hast du auch immer, selbst wenn du dich jetzt nicht groß auskennst, kannst du schon an der Farbe absehen, was ist denn nochmal die höher gewertete, die höher gewertete.
Wie süß.
Das war der Junior, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, der muss aufs Klo.
Okay. Er hat kein Prosecco gekriegt.
Er hat kein Prosecco gekriegt, aber das muss manchmal sein.
Ja. Und das heißt, du erkennst dann direkt schon, wenn du das kriegst du ja wahrscheinlich in Italien auch im Supermarkt, oder?
Bestimmt. Also und auch in allen italienischen Regionen. Also nicht nur jetzt im Prosecco, mhm, sondern es gibt ja in ganz Italien diese DOCs und DOCGs. Und der Farbcode ist immer der gleiche.
Noch einmal für mich, DOCG, wir sind jetzt in der Endstufe. Also
was die Herkunft angeht, das ist jetzt genau umrissen. Es darf nur aus diesem 4.500 Hektar umfassenden Bereich wirklich im Herzen des Prosecco-Gebiets. Ich kann es dir zwar zeigen, euch zu Hause leider nicht. Ich habe hier so eine kleine Landkarte. Also das Graue ist die komplette Prosecco-Region. Das Grüne ist das.
Vielleicht kannst du ja ein paar Orte nennen, so dass die sich geografisch
ausmachen. Ja, es erstreckt sich wirklich von der slowenischen Grenze, von der Küste Triest bis hoch in die Dolomiten, dann bis rüber an den Fluss Etsch eigentlich noch ins Veneto. Ja. Also Venedig liegt auch mit in der Region. Treviso liegt mitten mit drin. Das,
glaube ich, sagt vielen.
Genau. Und ziemlich in der Mitte läuft eben der Fluss Piave und an denen seinen Hängen liegt dann eben dieses Kerngebiet.
Das heißt, es ist auch automatisch bewässert da und dadurch wahrscheinlich fördert das.
Also bewässern tust du da, glaube ich, nicht so.
Naja, natürlich bewässert, wollte ich eigentlich.
Ja, also durch diese grünen Hügel, da regnet es natürlich auch ganz gut mal. Du bist halt nicht in diesen ganz trockenen Gebieten wie jetzt. In der Süden, im Süden Italiens könntest du solche Schaumweine nicht produzieren, weil
es zu warm ist. Die Frage ist, ne, den ersten haben wir probiert, jetzt gleich machst du den zweiten auf. Selber Hersteller, kostet 12,90 beides. Wie kann er denn
also ich glaube, dass ich habe jetzt nicht die genauen Informationen, aber dadurch, dass es derselbe Preis ist, ähnliche Ausstattung, der Unterschied ist wirklich die Rebsortenzusammenstellung und dass man hier eben klassisch in der Region dann, hier haben wir 100% diese Rebsorte Clara, diese Prosecco-Rebsorte.
Ja, ja.
Und bei dem anderen sind eben 20% Riesling mit dabei gewesen.
Und dadurch darf er das Etikett oder die Banderole nicht drauf machen.
Genau, genau. Ups. Du darfst natürlich trotzdem Schaumwein machen, du darfst es dann aber eben nicht Prosecco nennen.
Okay.
Deshalb nennt er ihn nur Vino Spumante. Also einerseits ist Riesling in der Region nicht zugelassen und auch wenn es jetzt 20% Pinot Bianco gewesen wären, dürfte er es nicht Prosecco nennen, weil nur maximal 15% andere Rebsorte als Clara drin sein dürfte.
Ah, okay.
Also 85, sobald das Wort Prosecco auf einem Etikett auftaucht, müssen mindestens 85% von dieser Rebsorte Clara drin sein.
Krass. Okay.
Na, und jetzt hier haben wir bei dem nächsten Produkt, was ich jetzt gerade aufgemacht habe, da ist sogar so, wir haben 100% Clara. Und das ist jetzt von Borgo Molino auf jeden Fall der Top Prosecco.
Sieht aber tatsächlich einen Tacken heller aus als der erste. Also zumindest auf den ersten Blick. Und stecken wir mal die Nase rein. Ich habe auch, der riecht auch ein bisschen süßer, finde ich.
Dürfte auch ein Ticken süßer sein.
Ist er ein Ticken süßer?
Aber jetzt denk mal an den Scardi und Ray von letzter Woche zurück. Da war die Süße sehr, sehr plakativ. Und hier finde ich die Süße, sie stört nicht. Sie ist sehr gut integriert. Ist
nicht unangenehm.
Sie ist nicht unangenehm, sie macht das Ganze schön trinkig. Es ist ein sehr zugängliches Produkt, aber man schmeckt hier schon wirklich auch die Güte und die Qualität. Also es hat jetzt nicht die Tiefgründigkeit eines komplexen Champagners oder eines...
Ja, diese Brioche gefällt mir in
einem Weise. Genau. Aber auch hier ist eben kein Vermerk darauf, dass die Gärung in der Flasche gemacht wurde. Von daher gehe ich wieder davon aus, dass sie im Tank gemacht wurde. Weil wenn du Flasche machen würdest, würdest du es drauf.
Letzte Woche hattest du ja gesagt, so 100.000 Liter, war das ein Scherz oder war das ernst gemeint, dass es 100.000 Liter Tanks gibt?
Es gibt noch größere.
Also, was ist das Größte, was du gesehen hast?
Das Größte, was ich gesehen habe, waren, glaube ich, mal so 250.000 gewesen. Wenn du halt Menge produzieren willst, macht es ja Sinn, das dann auch in großen Tanks zu machen, weil sonst müsstest du ja viel mehr Tanks kaufen.
Und du meinst also, dass es auch hier geht's wieder um Geld, oder?
Ja.
Aber wird die Qualität in kleineren Tanks nicht besser?
Da ist ja das Ausgangsmaterial die Frage. Wenn ich überall das Gleiche reinkippe, kommt ja auch dasselbe bei raus. Und dann kannst du auch gleich zusammen in einen. Also du kochst ja deine Soße auch nicht in 5 Töpfen, sondern nimmst einen großen oder deine Suppe. Die Soße ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, aber ja. jetzt nimm mal deine Spargelsuppe, da setzt du ja nicht, oder deine Kartoffeltrüffelsuppe, da setzt du ja nicht 5 Töpfe,
ja,
2 Liter,
ja, du hast, sondern
du setzt einen Topf 10 Liter auf.
Ein treffender Vergleich.
Der Aufwand bleibt, ist halt dann im großen Tank einfach weniger, als wenn du es einmal machst, musst du nicht 5-mal machen musst.
Das ist korrekt, das ist absolut korrekt. Achso, ich muss die Flasche drehen. Nein, was?
Ja, wir haben gerade die Recherche aus dem Off bekommen. Das erste Produkt, was wir hatten, der läuft auch als Brüt, hat einen Restzuckergehalt von 10 Gramm gehabt und der zweite hat 12 Gramm, also der ist so, der läuft schon als extra dry hier.
Steht zumindest auf der Flasche.
Ja. Es ist schon die etwas süßere Kategorie. Man schmeckt das auch, aber wie gesagt, ich finde es in beiden Fällen auch nicht störend. Zucker ist hier, da hatten wir auch letzte Woche kurz angeschnitten, dient natürlich auch ein bisschen als Geschmacksverstärker. Und als für die Balance ist der halt hier in den Produkten schon auch wichtig. Und was mir gut gefällt, also es ist für meinen persönlichen Geschmack immer noch zu viel Zucker. Also das mal als allererstes gesagt. Aber es ist in beiden Fällen sehr, sehr gut integriert und man kann das gut trinken.
Ja, und das tatsächlich als Geschmack. Jetzt noch einmal ganz kurz, Extra Dry hast du gerade erwähnt. Sag uns doch nochmal bitte, was gibt's denn? Extra Dry, Dry...
Und dann geht's hoch nach Demi-Sec und Sec, das wird dann süß.
Magst du uns einmal ganz kurz erläutern, was das alles heißt, damit vielleicht auch?
Das sind die Zuckerzugaben, die du am Ende einer Schaumweinproduktion machen darfst, um den Geschmack einzustellen.
Mhm.
Und es geht eben los mit Brut Nature oder Dosage Zero, das sind die ganz trockenen Varianten. Mhm. Da reden wir in der Regel von 0 bis 3 Gramm Restzucker. Dann haben wir extra Brut, das ist dann in der Regel 0 bis 6. Dann hast du Brüt, das kennen viele, glaube ich, auch vom Champagner. Und
genau, das Dreck. steht ja auch
hier auf der ersten Flasche.
Ja.
Das ist in der Regel bis 12 Gramm Restzucker, 0 bis 12. Ab 12, ich habe es jetzt gerade auswendig nicht im Kopf.
Nö, muss er, nur wenigstens
bis 17, glaube ich, ist dann extra dry. Und jetzt kommt ja das Verwirrende. Wenn du dry übersetzt, heißt es ja trocken.
Trocken, genau.
Aber wir werden ja süßer. Das ist dieses Blöde beim Sekt. Oder beim Schaumwein, ja, ja. Wenn das Wort trocken auf dem Etikett steht, da ist alles andere als trocken drin. Also das ist halt wirklich das Verwirrende, weil wenn du dich an den französischen Begriffen kommst, dann eben extra dry, dann kommt Demi-Sec, dann kommt Sec, was auch wieder trocken übersetzt heißt, aber da sind wir eben
süßen Bereich.
Und dann am Ende kommt dann Duß und das ist dann süß eben. Und wir haben dann im Deutschen ist es Henkel trocken, dieser berühmte Supermarkt-Sekt.
Mhm.
Das Wort trocken steht hier eigentlich für süß. Also es ist so, wir spielen mal das Gegenteil. Weil wir haben
das schon, ist wirklich höchst verwirrend.
Niemand hat gesagt, dass meine Etiketten sinnvoll sind.
Naja, wenn die Rebe draufsteht oder Jahrgang, das reicht mir schon.
Ja. Aber beim Sekt muss man halt wirklich, oder beim Schaumwein generell, muss man halt so ein bisschen aufpassen. Diese Begriffe, die jeder irgendwie schon mal gehört hat, Brut, Extra Dry, Sekt. sobald da Dry und Sekt kommt, bewegen wir uns wirklich in den,
süßen Bereich.
In den süßen Bereich.
Krass. Also es ist verwirrend hier, Extra Dry, muss man sagen.
12 Gramm Restzucker, also ja. Ist am untersten Level von Extra Dry, aber ich finde es okay.
Es ist in Ordnung, ja.
Es ist jetzt hier auch nicht plakativ, die Süße, es ist unglaublich spannend. Trotzdem, das ist jetzt sicherlich schon auch ein Prosecco, der dafür gemacht ist, dass man dazu auch was essen kann.
Mhm.
Ja, also ich denke jetzt schon auch so.
Ja, wir sind aber im Vorspeisenbereich. Ja.
Vorspeisen, das ist Seafood, ich denke jetzt vielleicht an so ein, Thunfisch-Tatar, wo vielleicht auch ein bisschen Schärfe schon dabei ist, wo du dann die Süße auch wieder so ein bisschen als Regulator.
Balance, ja.
Ich denke, aber jetzt auch, jetzt nehmen wir so eine, was wir beide gerne essen, so eine Pasta mit Vongole, so ein bisschen Knoblauch, Chili. Ja. Und dazu so einen erfrischenden Prosecco mit diesem minimalen Hauch Restzucker. Das ist, glaube ich, so eine ganz spannende Kombination.
Was ich wirklich tatsächlich ganz schön finde, auch schon bei dem ersten, bei dem zweiten, ein Hauch besser sogar, ist die Bellage.
Mhm.
Also es ist wirklich angenehm, super fein. Nicht zu doll, nicht wie wir in den in der ersten Folge hatten, da wo entweder gar nichts drin war oder dann bei Scami war das, glaube ich, da war die Pellage schon so ein bisschen aggressiv, finde ich. Hier ist die echt angenehm.
Weil sie halt auf natürliche Weise entsteht. Es ist jetzt nicht, du hast ja bestimmt auch so, ich weiß gar nicht, ob ihr einen zu Hause habt, aber so einen Soda-Stream auch schon mal im Einsatz gesehen.
Nee, haben wir nicht.
Doch. Aber du hast den ja bestimmt schon mal im Einsatz gesehen.
Ja,
du drückst oben auf den Knopf, die Kohlensäure schießt rein und das wühlt alles auf.
Ja, ja.
Oder wie so ein Whirlpool, sage ich mal.
Ja.
Also du pumpst die Kohlensäure da rein und es sprudelt halt. Das ist natürlich anders, als wenn jetzt hier im Tank diese Gärung, die Kohlensäure durch eine zweite natürliche Gärung entsteht. Es ist das Filigrane. Und das macht ja auch die Schaumweine so besonders, die in dieser zweiten Gärung hergestellt werden. Und drum kosten die jetzt auch einfach doppelt beziehungsweise teilweise sogar vierfach mehr als die Produkte, die wir letzte Woche hatten.
Ja, also so. Lohnt sich auf jeden Fall eher 12,90 auszugeben als 3,99 oder 3,90. Ich weiß gar nicht, was wir hatten letzte Woche, bei wie teuer das war.
Wenn man es pur trinkt.
Wenn man es pur trinken möchte. Also ich glaube, die Produkte von letzter Woche sind durchaus vertretbar mit so einem Aperol, ganz viele Eiswürfel und wahrscheinlich Orangenschale oder Grapefruitschale, je nachdem, wer was mag. Aber diese Produkte hier, die ersten beiden, ich sage mal, ich bin mehr überzeugt als letzte Woche.
Was ich letzte Woche gar nicht gesagt habe, was mir jetzt gerade wieder einfällt, was ich ganz spannend finde in dieser DOCG-Region, Valdo Biadene, die haben zum Beispiel auch, denen ist Bio und Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Und die haben zum Beispiel.
Hier ist kein Zeichen
drauf. Es ist kein Zeichen drauf, aber viele Weingüter arbeiten sehr, sehr biologisch und nachhaltig. Aber die ganze Region hat sich zum Beispiel dazu entschieden, seit dem 01.01.2019 Glyphosat nicht mehr einzusetzen. Also ein nachweislich krebserregendes Pflanzenschutzprodukt, was in der Weinbranche in vielen Regionen gang und gäbe ist.
Echt? Ist das so?
Ist definitiv
so. Ich dachte, das wird nur in der Landwirtschaft für so Gemüse. Und
Wein ist auch Landwirtschaft.
Ja, ja, natürlich. Aber nur, ich dachte, wie gesagt, das ist nur für Gemüse.
Nee, das ist ein Unkrautvernichtungsmittel. Und man erkennt es in Weinbergen sehr häufig, wenn um die Rebzeilen keinerlei Gras wächst und alles braun ist.
Oh, krass. Das heißt, alles ist tot eigentlich.
Alles ist tot, außer die Reben.
Du hattest doch irgendwann mal erzählt. Ja, stimmt. Ich kann mich daran erinnern, das haben wir da ja auch, dass die Thematik im Podcast gehabt, dass du zwischen zwei Weinbergen standest und das eine war komplett behandelt und das andere war einfach komplett wild, da wo Schmetterlinge und Bienen und Fliegen und alles war und es wuchs alles. Und wenn man nach links geguckt hat, dass da irgendwie alles so ein bisschen, ja, dröge, kann man das so sagen? Dröge außer.
Genau. Und die Region hat sich eben als Region mit ihren 4.500 Hektar dazu verpflichtet, seit 01.01.2019 kein Glyphosat mehr einzusetzen. Und das finde ich sehr gut. Es ist eine sehr schöne Region. Ich habe dir die Bilder gezeigt,
ja, also
auch absolut. Für euch zu Hause. Es lohnt sich, da vielleicht auch mal im Italienurlaub durchzufahren oder so. Es ist unglaublich schön. Wie gesagt, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe.
Mhm.
Und ja, also ist wirklich was Schönes.
Das, ja, und dann kannst du auch ruhigen Gewissens auch trinken, würde ich sagen.
Genau, und drin machen wir jetzt auch mal die dritte Flasche auf. Ein Prosecco, das ist tatsächlich auch der einzige Prosecco, den wir im Kinnfels auch schon mal auf der Karte hatten.
Ach was.
Ist schon ein bisschen her. Wir haben jetzt eine längere Zeit nicht gehabt. Vielleicht ändern wir das ja wieder. Das ist jetzt Casa Coste Biane, Valdo Biadene Prosecco. Und um jetzt die Verwirrung ganz perfekt zu machen, ist es Vino Frisante, aber Naturalmente.
Das heißt, die haben dem noch was zugesetzt, aber so ein bisschen ist er von sich aus.
Genau, also die Kohlensäure
ist. Habe ich das richtig gesagt gerade?
Fast. Oh. Fast. Verdammt. Also fast nah dran. Die Kohlensäure ist in diesem Falle nicht zugesetzt worden, sondern sie ist durch eine Gärung in der Flasche entstanden. Mhm. Aber es war keine zweite Gärung. Es war die erste Gärung sozusagen. Und es hat jetzt weniger Druck als die ersten beiden Prosecchi. Deshalb ist es nur ein Frizzante. Aber es ist eben trotzdem nicht zugesetzte Kohlensäure, sondern in der Flasche entstanden.
Okay, und ich habe noch eine Frage zu deiner Aussprache. Du sagst die ganze Zeit Prosecchi.
Das ist der Plural von Prosecco. Das ist wie Espresso und.
Ja, vielen Dank, das ist ihr Klugscheißer hier. Also, das heißt. Oh. Was sagt man denn? Ein Espresso und zwei Espressi?
Genau, ein Prosecco, zwei Espressi, ein. Das ist ja mit Tortellini auch nichts anderes. Es ist,
Tortellini ist die grundsätzlich die Mehrzahl.
Genau.
Nur ein Kilo.
Oder Ravioli und Raviolo, wenn du eine
so. Ah, okay, ja.
Okay. Ja, wir haben ja auch
Prosecco. Sagen ja auch manche Menschen.
Soll es gehen, ja.
Lass uns doch mal über den Prosecco sprechen.
Er ist auch ein DOCG. Ja. Es kommt auch aus diesem ganz klar festgelegten Herkunftsgebiet. 100% Clara. Und gilt so als einer der besten Prosecchi überhaupt. Es ist hier jetzt wirklich bio, nachhaltig. Es kommt von einem ganz, ganz kleinen Weingut. Das Weingut hat nur 6 Hektar.
Der Korken war ja jetzt auch wieder frei von Stahl, ne? Das heißt, wir sind jetzt hier dann wieder nicht in der Sektsteuer, richtig?
Genau.
Ich will das immer wieder, weil ich will es einfach, ich verstehe diese Sektsteuer nicht. Also ich meine, jammern
sie verstehen viele nicht mehr, aber sie ist halt immer noch da.
Sie ist immer noch da.
Aber hier auf dieses Produkt entfällt auch keine Sektsteuer. Es kostet deutlich mehr nochmal als die ersten beiden.
Oh je, das riecht auch deutlich besser als die.
Wir sind jetzt hier bei 19,90 Euro.
Mhm.
Also immer noch, finde ich, im sehr bezahlbaren Bereich. Und das ist für viele wirklich die Endstufe, was Prosecco angeht.
Also geschmacklich, sehr, sehr viel Geschmack. Auch nicht süß, überhaupt nicht süß.
Das ist sehr trocken.
Was haben wir denn? Volumen haben wir auch nur 11, die davor hatten 11,5, alle beide, ja. Also bei 11 Alkohol. Und die Flasche sieht so ein bisschen, wie soll ich sagen, sieht so ein bisschen alt aus, so auf Vintage gemacht.
Also
vielleicht kannst du ja was zu dem Weingut, kannst du was zu dem Weingut erzählen?
Wie gesagt, das Weingut ist 6 Hektar groß, arbeitet sehr, sehr naturbelassen. Also das könnte man jetzt auch als Natural Wein bezeichnen. Da gibt es nichts, was dem Ganzen irgendwie groß zugesetzt wird. Auch in den Weinbergen wird sehr natürlich gearbeitet. Und das sind eben keine Massenprodukte. Bei 6 Hektar kannst du keine Masse produzieren. Also das ist einfach so. Und gerade du hast diese Weinberge auf den Bildern gesehen, da kommt nicht viel rum. Ich habe das vor ein paar Jahren mal kennengelernt, dieses Weingut, und war von Anfang an wirklich begeistert von den Produkten, die sie machen. Tatsächlich sind die Reben für diesen Prosecco auch sehr, sehr alt. Also wir reden hier über 80 Jahre im Durchschnitt.
Da kann er ja sowieso keine große Menge produzieren.
Genau,
ne?
Genau. Und es geht hier wirklich um die typischen Weine der Region, aber eben ohne sie in diesem Mainstream-Sachen zu machen. Das ist jetzt der absolute Premium-Prosecco, den sie erzeugen. Sie erzeugen auch ein bisschen ein, zwei Stufen noch drunter. Da wird es dann ein bisschen, sag ich mal, gefälliger. Aber das ist ja jetzt nicht, verkopft. Das ist nicht kompliziert. Aber ich glaube schon, dass viele Gäste, glaube ich, was anderes erwarten, wenn sie sich Prosecco brot. Ja, das hat schon so ein bisschen diesen hefigen Charakter. Weil wir haben ja hier die Gärung in der Flasche gemacht. Also hier haben wir das definitiv schon so einen leicht hefigen Charakter. Es riecht wie Brotteig.
Also ja, genau. Also aber geht in die Brotrichtung. Wenn du in der Backstube stehst, einiges Brot schon gebacken ist und dann roher Teig daneben dir. Ich finde, das ist so eine Halb-Halb-Verbindung. Aber ich habe eine ganz andere Frage an dich und vielleicht auch interessant für unsere Zuhörer, falls du aus ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würdest. Wie findest du sowas? Also jetzt klar, Prowein hin und her, aber wie findet man solche besonderen Dinge oder wie suchst du danach? Oder kommen sie einfach auf dich zu? Oder?
Also ich bin ja natürlich auch immer wieder unterwegs, aber jetzt hier, wie gesagt, wir hatten den auch schon mal auf der Weinkarte, da ging es halt einfach darum, wie wir das ja sehr häufig machen, ein Produkt zu finden, was für eine große Region steht, aber zu unseren Werten und zu unseren Vorstellungen von qualitativem Weinbau passen. Und da muss man dann halt gerade in so einer Region wie Prosecco auch ein bisschen auf die Suche gehen, etwas finden. Und da das mache ich ja natürlich nicht alleine. Ich greife ja auf das Netzwerk unserer Weinhändler und so weiter zurück, die da ja vielleicht noch viel mehr unterwegs sind, die noch mehr auf Messen unterwegs sind, als ich als Sommelier bin und eben solche Sachen dann für uns finden. Ein Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe, hat mal zu mir gesagt, wenn du etwas nicht magst, eine Rebsorte oder eine Region, dann such so lange, bis du in dieser Region oder bei dieser Rebsorte etwas findest, was dir schmeckt, weil es gibt es immer.
Geil.
Und denk mal, wir hatten ja auch schon so Folgen, wo wir Lugana gemacht haben und ich habe mich lange dagegen gewehrt, einen Lugana auf die Karte zu nehmen, bis ich einen gefunden habe, hinter dem ich komplett stehen kann, wo es nur 3600 Flaschen pro Jahr gibt, der 36 Monate auf der Hefe liegt, der einfach nach unseren Wertvorstellungen gut gemachter Wein ist. Und so ist es ja auch mit all diesen Mainstream-Weinen. Wir finden einfach Alternativen. Oder wir denken an unsere Folge zurück, wo wir über die Alternativen zu Aperol und so weiter gesprochen haben. Es muss nicht jedem schmecken, aber ich glaube, jeder kann unterstreichen, dass bei den, wenn ich das Aperol-Produkt nehme und den Companion, den wir benutzen, dass der anders ist. Ja, er hat eine ähnliche Geschmacksstruktur, aber man schmeckt einfach, dass er anders gemacht ist.
Und natürlich gemacht ist und hochwertiger ist.
Und so ist es mit vielen Sachen. So ist es mit dem Grauburgunder. Es ist ja nicht so, dass ich Grauburgunder kategorisch ablehne. Ich lehne Grauburgunder in seiner Banalität ab, die aber oft gar nicht nur dem Erzeuger, sondern oft auch dem Endverbraucher oder dem Konsumenten zugeordnet werden muss, weil sehr häufig habe ich bei uns auch die Situation, also, ja, wir hätten gerne Grauburgunder. Soll es ein deutscher Grauburgunder sein, möchten den italienischen Grauburgunder, soll er aus dem Elsass kommen. Ja, ist mir doch egal, ich möchte einen Grauburgunder.
Ja.
Na, also dieses, den ist egal, wo er herkommt, wer ihn gemacht hat, aus welchem Jahrgang er ist, Hauptsache es ist Grauburgunder. Und das finde ich einfach schade und das versuchen wir halt durch unsere Art, durch unsere Interpretation der Weinwelt so ein bisschen, ich komme mir manchmal vor wie das Asterix-Dorf. Ne? Wir sind
wo ist denn der Topf mit dem Zauber dran?
Das sind deine Soßen, der Zauber. Nein, also wir machen sicherlich vieles anders, als es viele Kollegen tun, müssen dafür aber auch sicherlich oft mehr reden mit unseren Gästen. Dadurch haben wir aber auch, deshalb leisten wir uns auch ein Team mit 3, 4 Sommeliers, Sommelieren, dass wir einfach auch diese Beratung gewährleisten können und am Ende jeder Gast das bekommt, was er gerne trinken möchte, aber eben mit unserem Qualitätsverständnis. Und ich glaube, das kann man auch hier beim Prosecco abschließend vielleicht sagen. Wir haben hier 3 wunderbare Produkte vor uns stehen, hinter denen wir, glaube ich, komplett stehen können. Also da spreche ich jetzt für mich, vielleicht siehst du das anders, aber gerade das letzte Produkt
tatsächlich nicht anders.
Ist ein Produkt, was handwerklich unglaublich gut gemacht ist, was mit sehr viel Anspruch gemacht ist, was natürlich auch mit 19,90 seinen Preis hat. Also auch
das teuerste Produkt
ist. Das teuerste Produkt ist, aber wenn du es jetzt wieder in Relation setzt zum Champagner, zum deutschen Sekt, zu den hochwertigen, ja auch wieder nur die Hälfte kostet so ungefähr, ne?
Ja, also ja klar, im Vergleich zum Champagner sind wir definitiv, glaube ich, sogar bei der Hälfte, also je nachdem, was für ein Champagner. Aber also wirklich im Glas relativ spannend und attraktiv vom Geschmack. Und hier können wir auch schon über Essen reden. Wir können auch darüber reden. Also das wäre für mich auch wirklich ein Essensbegleiter, wäre aber auch ein Getränk, was ich so zu mir nehmen kann ohne Essen. Die ersten beiden, der allererste, der war mir einen Tacken zu spritzig. Der zweite wiederum sehr angenehm, gut eingebundene Süße, die nicht dominant ist, wie wir das in der vorherigen Folge hatten. Und der letzte, gar keine Süße, Geschmack, geile Perlage und das, ich weiß nicht, ich würde den vielleicht auch in manchen Situationen, in dem Fall einem Champagner vorziehen, also je nachdem, wie die Gefühlslage gerade ist. So.
Oder welcher Champagner das
Angebot
damit. Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel sehr gut vorstellen, unseren Seeteufelgang, den wir gerade auf der Karte haben. Wir haben Frigolasada, das kochst du ja wie so eine Art Risotto mit Parmesan. Da bringt natürlich die Perlage so ein bisschen Frische rein. Aber vor allen Dingen will ich auf dieses Pesto von der Frankfurter grünen Soße hin. Mhm. Diese Kräutrigkeit, die dann in dem Gericht noch da
stimmt.
Zusammen mit der leichten Schärfe von den Radieschen, die wir dabei haben. Da finde ich, glaube ich, diesen Prosecco echt nicht unspannend dazu. Und das habe ich ja auch schon bei unseren anderen Schaumwein-Folgen gesagt, holt den Champagner durchaus mal aus der Aperitif-Ecke raus und setzt den auch mal zum Essen.
Ich glaube, viele trauen sich das einfach nicht, weil ich glaube auch, dass die Gäste eben Prosecco eher immer als Aperitif sehen und nicht als einen Begleiter. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen keinen guten Prosecco bis jetzt getrunken haben und dies aber unbedingt mal in Angriff nehmen sollen.
Das definitiv. Wir haben hier jetzt, glaube ich, drei gute Produkte vorgestellt. Es gibt noch viele mehr.
Mhm.
Es gibt leider auch sehr viel Industrie-Plörre, auf gut Deutsch gesagt. Es lohnt sich, besser hinzuschauen. Das war mal wieder unser Ausflug in eine Welt, mit der wir auch nicht so viel zu tun haben. Es ist ein Produkt, was nicht wegzudenken ist aus der Weinbranche, aber gerade in der gehobenen Gastronomie eigentlich kaum Anwendung findet. Ja, vielleicht ändern wir das mal. Ich hoffe, euch hat die Folge jetzt auch wieder Spaß gemacht und wir haben ein bisschen ausgeräumt in diesem Wirrwarr der Friedsante, Spumante, Schrägstrich Prosecco, was auch immer. Genau. Also ja. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich spannende Geschichte im Vergleich zu letzter Woche. Wie ihr da draußen gehört habt, ich habe es versucht, ihm aus der Nase zu ziehen, wie er denn auf dieses Schätzchen kommt. Er hat nicht alles verraten, aber wer weiß, vielleicht schaffe ich ihn ja irgendwann bei einem Podcast so abzufüllen, dass er uns seine Tricks verrät, wie er zu solchen Schätzchen kommt. Eine spannende Angelegenheit. Ihr dürft gespannt sein, was nächste Woche euch erwarten könnte. In diesem Sinne sage ich, was sagt man in Hamburg? Tschüss! Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.